Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio einen guten Abend. Wer geglaubt hat, dass Donald Trump es schon nicht so ernst meinen würde, der oder die sieht sich gründlich getäuscht. Schon an seinem ersten Tag als 47. amerikanischer Präsident unterzeichnete er so viele präsidentielle Erlasse wie kein anderer Präsident vor ihm. Im Zentrum die Migrationspolitik, die Begnadigung der Beteiligten am Sturm auf das Kapitol, der Kampf gegen Wokeness und LGBTQ, um nur drei Themen zu nennen. Ernst scheint es Trump auch mit der Androhung von Strafzöllen zu meinen. Gegen Produkte aus Kanada und Mexiko könnten sie schon zum 1. Februar in Kraft treten. Aber auch Europa gegenüber hat er seine Drohung erneuert, wegen der aus seiner Sicht unfairen Handelsbilanz. Dazu und wie sich die EU dazu aufstellt, gleich mehr. Außerdem Bundeskanzler Scholz zu Gast bei Macron in Paris. Auch bei den Gesprächen hier dürfte der Machtwechsel in Washington eine wichtige Rolle gespielt haben.
In dieser Woche haben wir es mit einer neuen US-Administration zu tun. Präsident Trump wird, so viel ist nun schon klar, eine Herausforderung werden.
Soweit Olaf Scholz in Paris. Die Parteien streiten weiter heftig über ein mögliches weiteres Ukraine-Paket und wie es finanziert werden soll. Der Hintergrund gleich anschließend, da geht es um die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Titel zwischen Auftrag und Spardruck. Beginnen wollen wir aber in Aschaffenburg. In einem zentralen Park ist es am Mittag zu einer tödlichen Messerattacke gekommen. Ein 41-jähriger Mann und ein 2-jähriger Junge sind dabei ums Leben gekommen. 3 weitere Personen sind zum Teil schwer verletzt. Uns zugeschaltet ist unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone. Herr Krone, was weiß man über den Hergang?
Also laut Innenminister Herrmann hat ein 28 Jahre alter afghanischer Staatsangehöriger ein 2-jähriges Kind marokkanischer Herkunft mit einem Küchenmesser angegriffen. Dieses Kleinkind und ein 41-jähriger Mann wurden dabei getötet. Laut Minister Herrmann soll der Täter zunächst eine Kinderkrippengruppe auf einem Ausflug in diesen zentralen Stadtpark in Aschaffenburg angegriffen haben. Er sei ihnen erst gefolgt, als sie dann gehen wollten. Da hat der Mann die Gruppe mit dem Küchenmesser attackiert. Dabei ist eben dieser 2 Jahre alte Junge getötet worden und dieser 41 Jahre alte Mann, der ist wohl eingeschritten, um die Kinder zu schützen und ist dabei eben auch tödlich verletzt worden. Es gab noch weitere 3 Verletzte, darunter ein leicht verletztes 2 Jahre altes syrisches Mädchen. Alle Verletzten sind außer Lebensgefahr.
Was weiß man über den Mann, der als mutmaßlicher Täter ergriffen worden ist?
Also bisher weiß man, dass der Täter ein 28 Jahre alter Afghane ist, der vor gut 2 Jahren nach Deutschland kam. Laut Herrmann soll er schon in der letzten Zeit 3-mal psychisch auffällig gewesen sein. Er soll wegen Gewalttätigkeit jeweils in eine Psychiatrie eingewiesen worden sein, dort behandelt worden sein und danach auch entlassen. Im Dezember vergangenen Jahres habe er wohl dem BAMF mitgeteilt, er wolle einen Ausreiseantrag zurück nach Afghanistan stellen und er habe auch erklärt, er wolle sich da um die notwendigen Papiere bemühen. Nach einer ersten Durchsuchung seiner Asylunterkunft habe man keinerlei Hinweise auf eine islamistische Radikalisierung feststellen können. Man habe eben nur sehr viele Psychopharmaka gefunden.
Das BAMF ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das vielleicht noch zur Ergänzung. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat sich nach Aschaffenburg begeben. Wie hat er sich geäußert?
Ja, er hat sich sehr betroffen geäußert. Wir können hier kurz mal reinhören.
Wir müssen jetzt in den nächsten Tagen alle Hintergründe, die möglichen Motive, die ganzen Umstände sorgfältig klären. Im Moment werden wir auch beten für die Opfer und wir hoffen vor allen Dingen, dass die verletzt wurden, möglichst schnell wieder genesen.
Ja, das war Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU. Die Reaktionen aus der Bundespolitik fallen sehr viel politischer aus, würde ich sagen. Bundeskanzler Olaf Scholz schreibt, Zitat, das ist eine unfassbare Terrortat in Aschaffenburg. Er nennt das eine Terrortat. Zitat, ich bin es leid, wenn sich alle paar Wochen solche Gewalttaten bei uns zutragen von Tätern, die eigentlich zu uns gekommen sind, um hier Schutz zu finden. Da ist falsch verstandene Toleranz völlig unangebracht. Zitat Ende. Auch Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, der twittert unter anderem, Zitat, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen und werden wieder Recht und Ordnung herstellen. Zitat Ende.
Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone war das live zur Messerattacke in Aschaffenburg. Dabei wurden zwei Menschen getötet, mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. Zu unserem nächsten Thema. US-Präsident Donald Trump, er verliert ja keine Zeit mit der Umsetzung dessen, was er je nach Perspektive angekündigt oder angedroht hat. Kanada, Mexiko, die Europäische Union, sie stellen sich bereits mehr oder weniger auf einen Handelskrieg ein. Aber auch in der Innenpolitik verliert Trump keine Zeit, denn Doris Simon, unsere USA-Korrespondentin in Washington, die US-Regierung schickt heute alle Angestellten in den Zwangsurlaub, die in staatlichen Diversitätsprogrammen tätig sind. Was sind das für Leute?
Das sind Leute in allen möglichen Behörden. Es geht eben um Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion, dass eben drauf geschaut wird, dass nicht nur, ich sag's mal ganz einfach, weiße, männliche Amerikaner in diesen Büros sitzen, sondern es gibt ja viele Leute mit Qualifikationen, dass ein bisschen die Gesellschaft abgebildet wird der Vereinigten Staaten. Das war die Politik in den letzten 4 Jahren. Und sie sagten es, in 5 Stunden sind alle diese Mitarbeiter in den US-Bundesbehörden im ganzen Land im bezahlten Urlaub. Alle öffentlich zugänglichen Webseiten, die informieren, wie man das erreicht, worum es geht, sind bis dahin abgeschaltet und entfernt. Es gibt natürlich auch keine Schulungen mehr, wie man zum Beispiel das erreicht. Es ist ja nicht nur ein Eigenzweck, die Gesellschaft besser abzubilden, wie sie ist, sondern es gibt jede Menge Untersuchungen, die zeigen, dass das auch Arbeit und vor allem Ergebnisse befördert. Deswegen haben Unternehmen das ja auch in der Vergangenheit schon ohne Zwang freiwillig gemacht. Und das ist nicht das Ende der Geschichte, nämlich alle diese Menschen werden dann in der nächsten Zeit entlassen. Das ist natürlich nur ein Bereich, diese Diversität, Gleichberechtigung, Inklusion, aber einer, der für viele Trump-Anhänger wichtig ist. Ein Wahlkampfschlager war das immer wieder, das zu betonen. Aber es passieren natürlich auch in vielen anderen Ministerien Dinge. Längst schon im Außenministerium, wo einige Spitzenbeamte aufgefordert wurden, ihren Rücktritt einzureichen. Im Justizministerium sind über ein Dutzend Spitzenbeamte aus den Bereichen nationale Sicherheit und Strafrecht entfernt worden. Die sollen jetzt unter anderem US-Städte verfolgen, die sich bislang weigerten, Trumps Abschiebepolitik und die Razzien zu unterstützen.
Das ist also einiges in Bewegung da in Washington. Am späten Abend gestern hat Trump ein Mega-Investment im Bereich künstliche Intelligenz angekündigt, das auch hier Wellen schlägt. Was genau ist da geplant?
Ja, bei diesem Projekt Stargate genannt geht es um Investitionen von mindestens 500 Milliarden Dollar, so der Präsident gestern Abend, in den USA über 4 Jahre investiert wird in die KI-Struktur in den USA. Und Donald Trump hat mehr als 100.000 neue Arbeitsplätze versprochen. Am Start sind KI-Entwickler OpenAI, der japanische Softbank-Konzern und Soft- und Hardware-Hersteller Oracle. Sie werden erstmal 100 Milliarden Dollar investieren. Die ganze Unternehmung, das Projekt soll seinen Sitz in Texas haben. Es haben Entwickler wie OpenAI-Chef Altman schon lange massive Investitionen in den USA in KI gefordert, um eben den dortigen Vorsprung gegenüber anderen Ländern wie China zu wahren. Und gestern hieß es dann von den 3 Vorständen der Unternehmen auch, es ginge zum Beispiel um das Gesundheitswesen in den USA und die Bekämpfung von Krankheiten. Dort sollen die Daten zugänglich gemacht werden in den KI-Projekten, die Daten der Patienten. Und Donald Trump hat angekündigt, dass er auch kolossale Datenzentren in diesem Rahmen bereitstellen will, weil es werden ja ganz große Mengen Strom dafür benutzt. Eine Regulierung für künstliche Intelligenz hatte er vorher aufgehoben, die eben Risiken für die Verbraucher und die nationale Sicherheit begrenzen sollten. Die war von der letzten Regierung.
Ganz kurz noch, Trump hat sich jetzt auch Russland zugewandt. Was war seine Botschaft?
Er hat angekündigt, dass wahrscheinlich Sanktionen gegen Russland verhängt werden, falls sich Präsident Putin weigere, über ein Ende des Krieges zu verhandeln. Man überlege auch und prüfe weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Moskau hat inzwischen reagiert. Man treffe Vorbereitungen für Kontakte zwischen Putin und Trump, aber noch nichts sei vereinbart. Es gebe einen sehr kleinen Ausblick, eine Hoffnung, sagte der stellvertretende Außenminister Sergei Ryabkov.
Unsere USA-Korrespondentin Doris Siemann war das live aus Washington. Schönen Dank. Donald Trump ist also 3 Tage jetzt im Amt. Europa sortiert sich. Zum neuen Jahr hat Polen die Ratspräsidentschaft übernommen. Sicherheit Europa. Unter dieses Motto hat Ministerpräsident Donald Tusk das Motto der polnischen Präsidentschaft gestellt. Heute hat er in Straßburg seine Schwerpunkte vorgestellt. Annabel Brockhus ist dazu.
Jetzt ist Polen dran. Und die Erwartungen an den polnischen EU-Ratsvorsitz sind groß, wie die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Terry Reintke, deutlich macht.
After the disastrous Hungarian presidency, Prime Minister Tusk.
Nach der ungarischen Ratspräsidentschaft will man nun Taten sehen. Dass Donald Tusk die kommenden 6 Monate unter das Motto Sicherheit stellt, kommt bei der grünen Europaabgeordneten zumindest gut an.
Well done.
Die Ukraine steht vor dem 4. Kriegsjahr. Donald Trump sitzt wieder im Weißen Haus und droht Europa unter anderem mit hohen Zöllen. Europa muss nun gemeinsam stark sein, betont der Sozialdemokrat René Repasi.
Es ist gut, dass gerade zu einem Zeitpunkt wie diesem jemand die Ratspräsidentschaft übernimmt, der ein überzeugter Europäer ist. Eben der andere Donald.
Der andere Donald. Polens Premierminister Tusk präsentiert sich im Europäischen Parlament als Mutmacher. Nicht den Kopf hängen lassen, sondern stolz erheben, lautet seine Botschaft.
Podnieście wysoko swoje głowy. Europa była, jest i będzie wielka.
Europa war, ist und wird großartig sein, sagt Tusk. Und erinnert daran, dass Europa mit 450 Millionen Menschen in 27 Mitgliedstaaten eine Weltmacht sei. Aber man müsse auch daran glauben. Den EU-Ratsvorsitz hat Polen mit Sicherheit überschrieben. In Straßburg greift Tusk die Forderung Donald Trumps auf, mehr für Verteidigung auszugeben. Diese Forderung sei weder Extravaganz noch Ermahnung, sondern der Ansporn eines Verbündeten. Tusk wirbt dafür, bis zu 5% des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben und betont gleichzeitig, dass nicht der Ratsvorsitz über die Höhe der Verteidigungsausgaben entscheide. Zur Sicherheit gehört nicht nur die europäische Verteidigung. Auch die Migrationspolitik, den Schutz der Demokratie vor ausländischer Einflussnahme und Wettbewerbsfähigkeit will Polen in den kommenden 6 Monaten auf die europäische Agenda setzen. Damit Europa wettbewerbsfähiger wird, dürfe man nicht zu viel regulieren, appelliert Tusk an die Parlamentarier. Sie sollen mutig ihre Routinen abwerfen, neue und bestehende Gesetze kritisch betrachten. Vor allem die Umweltvorgaben des Green Deal regulierten zu viel, so Tusk. Grüne und Liberale widersprechen dem Ministerpräsidenten.
Le Green Deal, c'est la clé de notre souveraineté.
Der Green Deal sei der Schlüssel zu mehr Souveränität, der Schlüssel zur Zukunft, betont die Vorsitzende der liberalen Renew-Fraktion Valérie Ayer. Andere Abgeordnete weisen Tusk in der Debatte auf eine weitere Facette von Sicherheit hin, die Sicherheit von Frauen. So erinnert die linken Co-Fraktionsvorsitzende Manon Aubry an Dorota, eine junge Polin, die wegen der strengen Abtreibungsgesetze im Land gestorben ist.
Comme Dorota, trop de femmes ont perdu leur vie en raison de l'interdiction de l'IVG en Pologne.
Tusk hatte versprochen, als Ministerpräsident das Abtreibungsrecht zu lockern, konnte das aber bisher nicht umsetzen. Polnische Abgeordnete der PiS und der Konföderacja nutzen die Debatte angesichts der anstehenden Präsidentschaftswahlen in Polen für Generalkritik. So betont der PiS-Abgeordnete Patryk Jaki, Polen sei ein großartiges Land mit vielen Freiheiten.
We have everything we need, but we have one problem. Premiera Oszusta.
Das Land habe nur ein Problem. Donald Tusk.
Zero konkretów, zero pomysłów, zero rozwiązań.
Tusk biete keine Lösungen an. Urteilt auch Anna Balek von der rechtsextremen Konföderatia.
Aus Straßburg war das Annabel Brockhus, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hat ja bereits gestern eine Rede gehalten beim Weltwirtschaftsforum in Davos. US-Präsident Trump wird morgen live dazu geschaltet. Heute ist Wirtschaftsminister Habeck nach Davos gereist, doch zunächst hatte UNO-Generalsekretär Guterres das Wort. Die Vereinten Nationen, auch sie stehen mit dem Machtwechsel in Washington unter Druck. Katrin Hondel.
Austritt aus der WHO, Kündigung des Pariser Klimaabkommens. Eine Überraschung waren die ersten Amtshandlungen von US-Präsident Trump, nicht für die Vereinten Nationen. Ein Angriff mit Ansage, mit unabsehbaren Folgen, sagt Achim Steiner, Untergeneralsekretär der UN und Leiter des Entwicklungsprogramms UNDP.
Natürlich für die internationale Zusammenarbeit ist das natürlich erst einmal ein großer Rückschlag. Wenn die größte Volkswirtschaft der Welt sich nun zurückzieht, dann hat das Konsequenzen. Wie genau sie aussehen werden, müssen wir erst einmal abwarten.
Eine Trump-Maßnahme ist schon in Kraft. Jegliche US-amerikanischen Zahlungen für Entwicklungshilfe und internationale Zusammenarbeit sind für 90 Tage ausgesetzt, um, wie es aus Washington heißt, diese neu zu bewerten. Ein beunruhigendes Signal für die ohnehin schon chronisch unterfinanzierten UN.
Das ist ja nicht nur jetzt die Entscheidung der Regierung von Präsident Trump, sondern wir haben ja auch in den letzten Jahren erlebt, wie viele OECD-Länder, Großbritannien, Frankreich, Deutschland ja auch jetzt, überall werden Mittel gekürzt. Und natürlich, wenn wir gemeinsam Krisen bewältigen wollen, in die Zukunft investieren wollen und die OECD-Länder gerade mal 0,32% ihres BIPs dafür zur Verfügung stellen, dann ist das nicht eine sehr glaubwürdige Summe. Und wir haben gerade mal 200 Milliarden für die gesamte internationale Zusammenarbeit.
Und einen immensen Bedarf. Humanitäre Katastrophen im Sudan, in Gaza, in Syrien und vielen weiteren Kriegs- und Krisengebieten. Immer mehr Menschen hungern, warnt Rania Dagash-Kamara, beigeordnete Exekutivdirektorin des UN-Welternährungsprogramms. Die Hungerkrise verschlimmert sich von Tag zu Tag. Im Moment leiden 343 Millionen Menschen an akutem Hunger. Das heißt, sie wissen nicht, wann sie die nächste Mahlzeit bekommen oder ob sie sie überhaupt bekommen. Das Welternährungsprogramm hilft, wo immer es möglich ist, aber die Mittel sind begrenzt. Die UN-Unterorganisation wird allein durch freiwillige Beiträge von Geberstaaten finanziert. In Davos wirbt Rania Dagash-Kamara um Partner in der Wirtschaft, als eine bewusste Optimistin, wie sie sagt.
I'm an informed optimist.
Es gibt einen beruhigenden Trend zu Partnerschaften mit Privatunternehmen. Sie könnten aber noch mehr tun. Schließlich wurde in den vergangenen Jahrzehnten der größte Teil der humanitären Hilfe mit öffentlichen Geldern finanziert. Das UN-Welternährungsprogramm setzt insbesondere auf Partnerschaften mit Internetkonzernen. Künstliche Intelligenz, das große Hype-Thema des Weltwirtschaftsforums, ist ein Werkzeug, das auch humanitäre Hilfe effizienter machen kann. Denn KI macht es möglich, Hungerkatastrophen schnell zu verorten.
Hunger Map, we call it.
Wir nennen es die Hungerkarte. Sie zeigt live, wo sich alle Hunger-Hotspots in der Welt befinden. Und wir versuchen nun mit Hilfe von KI den Hunger vorherzusagen. KI-gestützte Wettervorhersagen waren schon unglaublich hilfreich, insbesondere bei Überschwemmungen. Wir können Menschen in Sicherheit bringen, bevor die Flut kommt. Damit retten wir Millionen und brauchen weniger Geld.
It saves millions of lives for less.
Was für einzelne Projekte des Welternährungsprogramms vielversprechend ist, ändert freilich nichts an der grundlegenden Krise der Vereinten Nationen, die sich mit Trumps America First Agenda verschärfen wird.
Wenn unsere gesamte internationale Zusammenarbeit nur noch durch die Perspektive nationaler politischer Debatten betrachtet wird, dann haben wir natürlich ein Problem,
sagt UNDP-Direktor Achim Steiner.
Nationale Interessen sind legitim, aber man muss auch Kompromisse eingehen, man muss mit Weitsicht in die Zukunft schauen, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir mit 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten Erde auch weiter gemeinsam nicht nur überleben, sondern auch im Sinne von Technologie und von Fortschritt Möglichkeiten haben, die Zukunft zu gestalten.
Katrin Hondel berichtete aus Davos. Der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Paris heute, der war schon länger geplant. Offizieller Anlass sind die Jahrestage der deutsch-französischen Freundschaftsverträge, also des Élysée-Vertrags und des Vertrags von Aachen. Aber natürlich fand das Treffen mit Präsident Macron unter gänzlich neuen Voraussetzungen statt, nämlich dem Stabwechsel im Weißen Haus und die Wiederkehr der America-First-Politik von Donald Trump. Christiane Kess ist unsere Frankreich-Korrespondentin, hat das Treffen verfolgt. Wie sind denn Scholz und Macron aufgetreten?
Also vor allem geschlossen, obwohl Scholz und Macron ja nie so richtig zusammengefunden haben. Aber man hat heute gemerkt, der Umstand, dass man jetzt mit US-Präsident Donald Trump zu tun hat, das schweißt zusammen. Macron hat davon gesprochen, dass Deutschland und Frankreich Hand in Hand voranschreiten und dass angesichts der Herausforderungen und der manchmal aufkommenden Sorgen Deutschland und Frankreich doch ein solides Paar seien. Die einzige Antwort, die sei jetzt auch mehr Einheit, mehr Ehrgeiz, mehr Kühnheit und mehr Unabhängigkeit der Europäer. Und Bundeskanzler Scholz hat das unterstrichen, indem er gesagt hat, es käme in dieser herausfordernden Zeit wie jetzt auf dieses deutsch-französische Paar an.
Ist denn schon angeklungen, wie Sie dem neuen US-Präsidenten begegnen wollen?
Also wenn man so will, hat Olaf Scholz so ein bisschen eine Linie vorgegeben und die hört sich so an.
Europa ist ein großer Wirtschaftsraum mit rund 450 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Wir sind stark, wir stehen zusammen. Europa wird sich nicht ducken und verstecken, sondern ein konstruktiver und selbstbewusster Partner sein. Auf dieser Basis werden wir mit den USA und mit dem neuen amerikanischen Präsidenten gut zusammenarbeiten.
Ja, gut zusammenarbeiten, darauf hofft Scholz. Er hat Trump aber auch als Herausforderung bezeichnet. Und Macron hat vor allem darauf gepocht, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit schneller vorankommt, dass es mehr Investitionen in die künstliche Intelligenz gibt. Das hat er als Schlüsselsektor ausgemacht. Er will dazu auch ein internationales Gipfeltreffen im Februar in Paris einberufen. Das alles natürlich auch mit Blick darauf, das haben wir gerade jetzt erfahren heute, dass Trump 500 Milliarden Dollar investieren will, um die KI voranzubringen mit diesem Projekt Stargate. Und da wollen Deutschland und Frankreich konkret was dagegen setzen.
Mhm. Scholz hat auch den innenpolitischen Streit in Deutschland um die Ukraine-Hilfen aufgegriffen. In welcher Form?
Also er hat diesen Lügenvorwurf an seine Widersacher bekräftigt und er hat auch nochmal nachgelegt, indem er gesagt hat, einfach zu behaupten, das würde trotz der Finanzlücke schon irgendwie gehen, das habe das Niveau von Sprücheklopfern. Er hat nochmal darauf verwiesen, dass für 2025 eine Haushaltslücke von etwa 26 Milliarden Euro klaffe und gesagt, die Frage, wie man das finanziert, die muss man schon beantworten und wer das unbeantwortet lässt, der belüge die Öffentlichkeit. Die zentrale Frage dieses Wahlkampfs sei doch, wer bezahlt die Zeche? Wie finanziert man das alles? Durch Kürzungen oder durch Steuererhöhungen?
Aus Paris war das unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess zum Treffen zwischen Olaf Scholz und Präsident Macron. Dass die Ukraine noch vor der Bundestagswahl ein neues Hilfspaket erhalten sollte, darin sind sich die meisten der im Bundestag vertretenen Parteien eigentlich einig. Die Frage ist allerdings, wie soll man das finanzieren? Hier tobt nämlich ein heftig ausgetragener Streit. Wir haben es gerade eben schon mal kurz angedeutet bekommen. Katharina Hamberger.
Der Ton im Streit um die zusätzlichen 3 Milliarden Euro für die Ukraine wird rauer. Grüne, FDP und Union wehren sich nun gegen den Vorwurf des Bundeskanzlers. Sie würden lügen, wenn es um die Finanzierung dieses Waffenpakets geht.
Ich finde, der Vorwurf der Lüge ist schon ein harter.
Reagierte der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern in der ARD auf den Bundeskanzler. Olaf Scholz hatte zuvor bei einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt.
Und ich habe das Gefühl, ich sage das hier so offen, im Augenblick wird mit größter Intensität großer Umsicht das deutsche Volk belogen.
Auf die Nachfrage, wer lüge, sagte Scholz.
Von allen, die sich darum bemühen, eine Frage auszuklammern, wie bezahlen wir es?
Und damit meint er offensichtlich vor allem FDP, Grüne und Union. Denn die drei Parteien sehen durchaus einen Weg, das Geld für die Ukraine über eine sogenannte überplanmäßige Ausgabe aus dem normalen, im Moment vorläufigen Haushalt zu stemmen. Einen entsprechenden Beschluss im Haushaltsausschuss würden voraussichtlich nicht nur die FDP, die Grünen, sondern auch die Union mittragen. Auch Teile der SPD scheinen das ähnlich zu sehen. Unter anderem hatte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zusammen mit Außenministerin Annalena Baerbock eine Liste vorgelegt mit dem, was die Ukraine mit dem Geld bestellen könnte. Der Bundeskanzler hingegen hält es, trotz der Rücklagen von rund 10 Milliarden Euro, Geld, das 2024 nicht ausgegeben wurde, für notwendig, für die zusätzlichen Ukraine-Hilfen einen Notlagebeschluss zu fassen. Also die Schuldenbremse auszusetzen. Das kommt, zumindest bezogen auf die 3 Milliarden, für die anderen Parteien nicht in Frage. Sie sehen eben andere Möglichkeiten und vermuten offenbar hinter all dem auch ein Wahlkampfmanöver des Kanzlers. Wenn man die überplanmäßige Ausgabe von 3 Milliarden beschließen würde, würde die Deckungslücke für eine kommende Bundesregierung durchaus größer werden, so Habeck.
Umgekehrt hatte die SPD jetzt keine großen Probleme zu beantragen, mehr für E-Autos zu tun oder die Netzentgelte noch abzuschaffen. Also an der Ukraine, wenn es da um diesen konkreten Fall geht, da sagt man, da darf nichts mehr draufkommen auf die zusätzliche Lücke. Bei anderen Punkten ist die SPD da nicht so zögerlich.
Scholz singe das Lied der Populisten, wirft CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann dem Bundeskanzler vor. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte bereits gestern im ZDF.
Herr Scholz nimmt jetzt tatsächlich die Ukraine in Geiselhaft, gerade in dieser internationalen schwierigen Situation, die Ukraine in Geiselhaft, um in Deutschland Wahlkampf zu machen. Herr Scholz sagt, das muss man so deutlich sagen, die Unwahrheit.
Er halte es für unmoralisch, was Scholz tue, so Dürr weiter, nämlich Rentner und Rentnerinnen gegen die Hilfe für die Ukraine auszuspielen. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hatte der FDP vorgeworfen, für die 3 Milliarden unter anderem Renten kürzen zu wollen. Das allerdings ist gar nicht möglich. Die Frage ist allerdings, wie groß die Chancen überhaupt sind, dass Union, Grüne und FDP sich noch vor der Bundestagswahl gegen den Kanzler durchsetzen. Denn neben einer Zustimmung des Haushaltsausschusses bräuchte es vor allem die des Finanzministers, also des Sozialdemokraten und engen Vertrauten von Olaf Scholz, Jörg Kukies. Die Frage, in welchem Umfang man die Ukraine unterstützt, ist nun auch mit dem Amtsantritt Donald Trumps noch mal mehr in den Vordergrund gerückt. Bislang gibt es zwar noch keine Aussage des US-Präsidenten über die zukünftige Unterstützung durch die USA, aber es ist durchaus zu befürchten, dass diese weniger werden und damit die EU noch stärker gefordert sein wird.
6 Menschen hat er brutal aus dem Leben gerissen, über 300 verletzt und noch mehr traumatisiert. Der Attentäter von Magdeburg, als er mit einem Fahrzeug durch den dortigen Weihnachtsmarkt preschte. Hätte das nicht verhindert werden können? Denn der saudische Täter war behördlich bekannter als bislang gedacht. Im Magdeburger Landtag, da wurde jetzt ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt. Ministerpräsident Haseloff gab dazu eine Regierungserklärung ab. Aus Magdeburg, Niklas Ottersbach.
6 Tote, 300 Verletzte und insgesamt über 1000 Betroffene, darunter Angehörige, Hinterbliebene und Traumatisierte. Das ist die Bilanz des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Ministerpräsident Rainer Haseloff spricht von einer Zäsur für Sachsen-Anhalt. Und deshalb müsse neben dem Strafverfahren gegen Täter Taleb A. ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss mögliches Behördenversagen aufklären.
Nichts darf unter den Teppich gekehrt. Keine Fehler, die möglicherweise gemacht wurden, dürfen ausgeblendet oder verschwiegen werden. Das ist der Anspruch, den ich an alle für die Ermittlungen Verantwortlichen habe. Und das ist auch der Anspruch der gesamten Landesregierung.
CDU-Politiker Haseloff fordert im Hinblick auf den Täter aus Saudi-Arabien eine Verschärfung der Asylpolitik und einen besseren Datenaustausch zwischen Ermittlungsbehörden von Bund und Ländern. Konkret geht es Haseloff um die 2016 beschlossene gemeinsame polizeiliche IT-Infrastruktur, die immer noch nicht einheitlich umgesetzt ist.
Damit unter Berücksichtigung des Anschlags von Magdeburg voranzukommen, ist auch wesentlicher Inhalt des Entschließungsantrages Sachsen-Anhalts für die kommende Bundesratssitzung im Februar.
Der von der Regierungskoalition aus CDU, SPD und FDP eingesetzte Untersuchungsausschuss umfasst im Wesentlichen 2 Aspekte. Den Täter Taleb A., der über 100 Mal im Vorfeld im Visier der Sicherheitsbehörden war, und die unzureichende Sicherung des Magdeburger Weihnachtsmarktes. Taleb A. konnte durch eine scheunentorgroße, unbewachte Rettungszufahrt seine Amokfahrt starten. Stahlketten, die Betonpoller verbinden sollten, waren im Sicherheitskonzept angedacht, in Realität aber nicht vorhanden. Ein Polizeiauto, das die Rettungsgasse absichern sollte, stand nicht am Platz. Für AfD-Politiker Matthias Büttner steht deshalb fest, die CDU-Innenministerin Tamara Zieschang müsse zurücktreten.
Herr Ministerpräsident, sollte die Ministerin sich weigern, zurückzutreten, müssen Sie eingreifen und die Ministerin entlassen, wenn Sie Ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht werden wollen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Aus der Opposition gab es aber auch lobende Worte für den Ministerpräsidenten. Linken-Fraktionschefin Eva von Angern bedankte sich bei Rainer Haseloff dafür, dass er am Anschlagstag so schnell vor Ort gewesen sei und die richtigen Worte für Opfer und Angehörige gefunden habe. Neben der Solidarität und Spendenbereitschaft für die Opfer gibt es seit dem Anschlag aber auch eine Welle der rassistischen Übergriffe in Magdeburg. Das sei nicht zu akzeptieren, sagt Linken-Fraktionschefin von Angern.
In den Krankenhäusern arbeiten Menschen aus vielen verschiedenen Nationen. Sie betreuen die Opfer des Anschlages noch heute. Und sie haben nach dem Dienst Angst, in Straßenbahn oder in den Bus zu steigen, um nach Hause zu kommen. Das ist eben auch Realität in Magdeburg, eine Realität des Voneinanderabrückens. Und ich sage ganz klar, das muss aufhören.
Am Ende haben alle Fraktionen im Magdeburger Landtag der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zugestimmt. Ein gutes Jahr Zeit bis zum Ende der Legislatur haben die Abgeordneten zur Aufarbeitung des Anschlags von Magdeburg. Die erste Sitzung des Untersuchungsausschusses soll Anfang Februar stattfinden.
Und zum Schluss noch diese Meldung. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verpackungssteuer in Tübingen gebilligt. Mehr dazu von Philipp Rayon.
50 Cent für einen Kaffeebecher, 20 Cent für einen Strohhalm. In Tübingen müssen Imbisse oder Bäckereien diese Beträge an die Stadt zahlen. Tübingen will so den Müll reduzieren und den städtischen Haushalt stärken. Das sei verfassungskonform, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Geklagt hatte die Betreiberin einer McDonald's-Filiale. Sie argumentierte, die Stadt dürfe eine solche Steuer nicht erheben. Das überzeugte die Richter aus Karlsruhe nicht. Tübingen sei sehr wohl zuständig. Denn die Steuer betrifft nur Verpackungen, die meist auch in Tübingen im Müll landen, also etwa Verpackungen von Fastfood wie Burgern oder Dönern. Deshalb könne die Stadt auch für Imbisse in Tübingen die kommunale Steuer erheben, so die Richter. Die Steuer sei auch nicht zu hoch. Ein gut laufender Betrieb könne sie zahlen, ohne pleite zu gehen. Auch wenige andere Städte erheben bereits so eine Steuer. Jetzt könnten viele weitere dem Tübinger Beispiel folgen.
Informationen waren das von Philipp Rajon und ich empfehle Ihnen noch unseren täglichen Podcast Deutschlandfunk der Tag seit 17 Uhr online in unserer Deutschlandfunk-App. Da geht es unter anderem um Trumps Strafzölle. Ist die EU gewappnet? Und nach 15 Monaten Krieg, warum ist die Hamas noch so stark? Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.